Jedes Jahr pünktlich Anfang März mit den ersten Sonnenstrahlen kommen sie, unsere Mitbewohner. Sie sind klein, wirklich winzig klein, messen mal nur rund 1 bis 2 Zentimeter. Aufgrund der frühen Jahreszeit und der noch kühlen Temperaturen sind sie mit einer Art Pelz in auffällig fuchsroter Färbung ausgestattet. Offensichtlich wohnten sie, beziehungsweise ihre Verwandten schon, in unserem Haus lange bevor wir dort vor rund 30 Jahren eingezogen waren. Wir haben ihnen somit bereitwillig eine Art Wohnrecht auf Lebenszeit zugestanden. Sie, unsere kleinen Mauerbienen, wohnen ja auch nicht wirklich im Haus, sondern sie haben ihre Behausung oder besser gesagt ihre Nester in den wiederum auch wieder winzigen Kondenswasseröffnungen an der Außenseite unserer Fensterrahmen. Allerdings, auf der anderen Seite, ignorieren sie uns auch irgendwie komplett. Was man ihnen auch nicht wirklich verübeln kann. Es stört sie nicht im geringsten, wenn wir ihnen gelegentlich bei ihrem Anflug im Weg stehen. Somit machen sie jedes Mal einen kleinen Schlenker um uns herum und verschwinden dann in ihrer Haustür, also der Öffnung der Fensterrahmen. Aber gerade dieses Selbstbewusstsein macht sie auch irgendwie sympathisch. So könnte ich direkt vor ihnen stehen, sie würden trotzdem jedes Mal einfach seelenruhig um mich herumfliegen. Sie scheinen offensichtlich in einer Art Parallelwelt zu leben, in einer Welt neben unserer. Und sie tun dies mit einer unerschütterlichen Selbstverständlichkeit. Alle menschlichen Sorgen und Nöte, Kriege, Ungerechtigkeiten und Konflikte sind ihnen unbekannt und interessieren sie auch nicht. Wie auch. Aber es ist genau das, was sie so liebenswert macht. Es ist ihnen egal, ob die Benzinpreise steigen oder fallen. Wie Botschafter einer anderen Welt lösen sie damit zumindest für ein paar Augenblicke eine Art Glücksgefühl bei mir aus. Sie erinnern mich daran, dass wir mit unserer menschlichen Wahrnehmung nicht der endgültige Maßstab aller Dinge sind. Sie erinnern mich daran, dass das, was uns so wichtig und groß erscheint, aus einer anderen Perspektive unter Umständen ganz neu bewertet werden müsste. Und sie erinnern mich daran, dass wir doch auch alle nur Gäste, im Grunde nur Pilger in dieser Welt sind und dass diese Welt nicht unsere wahre Heimat ist. Der berühmte christliche Autor C.S. Lewis sagte einmal, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Aber was für eine andere Welt sollte das sein? Also keine Angst, es ist nicht die Welt der Bienen. Und wo hat diese Sehnsucht dann ihren Ursprung? Ich für meinen Teil kann sagen, und vielleicht gilt das hier nicht nur für mich, sondern auch für die meisten von uns, ich habe die Antwort auf diese Sehnsucht gefunden. Ich habe die Antwort in der Botschaft des Evangeliums gefunden. Und dies ganz unmittelbar, und ich war selbst überrascht, als mir dies bewusst wurde, bereits in dem Gebet, welches Christus uns lehrte, im Vater Unser, gibt es hierauf einen direkten Bezug. Genau hier ist von dieser Sehnsucht und diesem Verlangen zurück zu unserer Heimat, dem Reich Gottes, die Rede. Vielleicht ist uns das nicht bewusst, weil wir es schon so oft gehört haben, aber gleich zu Anfang des Vaterunsers steht es und dann am Schluss wird es sogar noch einmal wiederholt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann heißt es, zu uns komme dein Reich. Und weiter und auch ganz wichtig, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich kann mich noch genau erinnern, ich war damals ein Kind und ging in die Grundschule. Damals hießen sie noch Volksschule und Bürgerschule. Und ich war vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Da behauptete einer unserer damaligen Lehrer allen Ernstes, dass wir im Vaterunser, wenn wir beten, dein Reich komme, eigentlich darum bitten würden, zu sterben. Zu sterben, um diese Welt mit all ihrer Ungerechtigkeit und Sünde möglichst schnell zu verlassen. Ehrlich gesagt, habe ich ihm das damals und das zum Glück nicht geglaubt. Habe es aber auch nie mehr vergessen. Aber auch damals nie meinen Eltern oder irgendjemand anderem erzählt. Also eigentlich bis jetzt, also bis heute, wenn ich so recht überlege, habe ich nie mehr darüber gesprochen. Irgendwie war es dann lange Zeit immer wie ein Puzzlestück, das nicht in mein Glaubensbild passte. Als ich dann anfing, aus eigener Motivation in der Bibel zu lesen, also natürlich nicht aus diesem Grund, war ich infolgedessen trotzdem erleichtert, als ich bald feststellte, dass diese damalige Behauptung des Lehrers einfach nicht der Wahrheit entsprechen konnte. Und ich war erleichtert, weil ich das ja auch eigentlich immer schon gewusst hatte. Denn tatsächlich beinhaltet diese Aussage, dein Reich komme, eine der wunderbarsten Perspektiven der Bibel überhaupt. Vielleicht erinnern sich ja noch einige von uns an den Herbst 1989, als hunderte DDR-Bürger auf das Gelände der bundesdeutschen Botschaft in Prag flohen. Und vielleicht erinnern sich auch noch manche von uns an den wohl berühmtesten jemals nicht zu Ende geführten Satz der deutschen Geschichte. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, und dann ging der Rest des Satzes des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher im Jubelsturm der wartenden Menschenmenge unter. Nun, und ihr könnt euch denken, worauf ich hinaus will, und ich bitte euch mir zu verzeihen, wenn das dem einen oder anderen vielleicht etwas zu pathetisch erscheint, aber auch ich bin heute Morgen zu euch gekommen, um euch mitzuteilen, dass die Ausreise ins Reich Gottes für uns möglich gemacht wurde. Okay, jetzt müsstet ihr eigentlich alle jubeln, aber Halleluja, super. Ja. Und so wie damals die DDR-Bürger nicht etwa aus sich selbst heraus in der Lage waren, ihre Ausreise zu erwirken, so ist es auch mit dem Reich Gottes. Diese Ausreise ins Reich Gottes wurde möglich gemacht allein durch Jesus Christus. Und unser Vertrauen auf sein Hoheitsgebiet bzw. sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha. Damals, 1989, mussten die Menschen zunächst auch erst irgendwie auf das Botschaftsgelände gelangen. Sie kletterten über Zäune und Absperrungen, zwängten sich durch enge Türen und Tore. Und genau so wird die Ausreise ins Reich Gottes beschrieben. Auch hier wird das Bild einer engen Tür bzw. Pforte verwendet. Ringet danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht, heißt es dazu unter anderem in Lukas 13, Vers 24. Warum das unter Umständen so schwierig sein kann, liegt daran, so wie damals 1989, dass wir quasi aus einem Land ausreisen, das uns nicht freigeben möchte. Unsere alten Gewohnheiten, unser soziales Umfeld, manchmal sogar die eigenen Eltern, Geschwister oder auch Ehepartner oder die sogenannten gut gemeinten Ratschläge unserer Freunde, alles Mögliche kann uns aufhalten. Vielleicht kennt ja der ein oder andere das Buch »Die Pilgerreise« von John Bunyan. Es ist sehr alt und vor langer, langer Zeit, nämlich 1684, also vor über 300 Jahren, zum ersten Mal in England erschienen. Doch bereits gleich ein Jahr später wurde eine Übersetzung in Deutschland veröffentlicht. Es ist also schon einige Zeit her. Aber es gehört für mich in die Kategorie von Büchern, in denen man das liest, was man irgendwie schon kannte. Sich also wiederfindet und Dies sind ja bekanntlich die besten Bücher. Es beschreibt in anschaulichen Bildern die spirituelle Reise eines Christen mit allen Versuchungen, allen Scheitern, allem Verzweifeln, allen Verlusten und Siegen. Und hier wird genau dieser Augenblick der Ausreise aus einer weltlichen Herzenshaltung und das Eintreten in das Hoheitsgebiet Gottes in Form einer fiktiven Geschichte sehr eindrucksvoll beschrieben. Ich lese gleich mal ein kurzes Stück aus dem Buch vor. Das Kapitel ist überschrieben mit den Worten "Durch die enge Pforte". Und der Held des Buches hat den schönen Namen Christian. Also ich möchte aber hier bei dieser Gelegenheit ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle eventuellen Namensgleichheiten oder Ähnlichkeiten mit hier anwesenden Personen in diesem Zusammenhang nicht beabsichtigt und wirklich rein zufällig sind. Obwohl, es ist wirklich ein Held, mit dem man sich identifizieren könnte. Also, ich lese mal kurz vor. Das Kapitel heißt "Durch die enge Pforte". So gelangte Christian an die Pforte. Auf deren Türsturz las er die Worte "Klopft an, so wird euch aufgetan". Er klopfte mehrmals an, bis endlich ein ehrwürdiger Mann namens Gutwillig kam und fragte, wer er sei, woher er komme und was er wolle. "Hier ist ein armer, beladener Sünder", gab Christian zur Auskunft. "Ich komme aus der Stadt Verderben und bin unterwegs zum Berg Sion, damit ich vor dem zukünftigen Zorn errettet werde. Ich habe erfahren, dass der Weg dahin durch diese Pforte geht und bitte dich, Herr, mich einzulassen." "Von Herzen gern", sprach Gutwillig und öffnete ihm die Tür. Christian hatte den Fuß kaum auf die Schwelle gesetzt, als ihn der andere schnell hineinzog. "Warum tust du das?", fragte Christian. Gutwillig erklärte es ihm. "Nicht weit von dieser Pforte liegt das Schloss von Luzifer, von wo aus er und alle, die zu ihm gehören, mit Pfeilen auf die zielen, die zu dieser Pforte heraufkommen, um sie, noch bevor sie eintreten können, zu töten." Christian zitterte am ganzen Körper, aber er freute sich. Diese Pforte, durch die wir gehen bzw. eintreten, ist Jesus Christus. Ist das, was dann daraus folgert, der Anfang eines neuen Bewusstseins, sondern es ist vielmehr auch ein Anfang eines engen Vertrauensverhältnisses und der Anfang einer Reise zurück. Zurück in die Zukunft, zurück in unsere Heimat, in das Reich Gottes, dem Vater der Liebe und zurück zum Ursprung allen Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Zeit vor dem Sonnenaufgang in der Natur erlebt habt. Wenn der Morgenstern, die Venus, einsam hell am Horizont steht, genau da, wo die Sonne in ein paar Augenblicken später aufgehen wird. Wenn dann der erste Vogel mit wunderbar klarem Gesang einsam die Stille durchbricht. So wird im Neuen Testament der Schritt beschrieben, wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, wenn wir ihm unser Herz öffnen. So heißt es in 2. Petrus 1, Vers 19, in Anlehnung dieses Naturschauspiels: "So haben wir desto fester das prophetische Wort", also die Zusagen Gottes, "und ihr tut wohl daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis dass der Tag anbricht und der Morgenstern", das ist ein Bild für Christus in der Bibel, "aufgeht in euren Herzen." 2. Petrus 1, Vers 19. In einem anderen Bild beschreibt der Apostel Johannes auch wieder genau diesen so wichtigen Entscheidungsschritt unserer Herzen mit nur etwas anderen Worten. "Wie viele ihn, also Christus, aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gotteskinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt noch dem Willen eines Mannes, sondern von Gott, also neu und wiedergeboren werden." Von Gott neu geboren zu werden, indem wir Christus in unser Herz aufnehmen, das sagt uns die Bibel, ist die Voraussetzung, ist das Tor, ist die Tür, um ins Reich Gottes zu gelangen. Diesen Umstand vollumfänglich zu verstehen, muss ich ehrlich sagen, ist mir auch nach all den Jahren kaum möglich. Ich bin noch immer dabei, dies mit dem Verstand begreifen zu wollen und kann mein Glück im Grunde kaum fassen. Einen Urvater zu haben, der dich liebt, der dich sah, lange bevor du geboren warst. Ein Vater, der dich lange ja immer schon mit Namen kannte, der dich rief und der nichts sehnlicher möchte, als dass du den Weg zu ihm findest. Das Reich Gottes. Zum einen erscheint es uns also als ein von unserem realen Leben weit entferntes Ziel. Dann aber spricht Jesus immer wieder unter bestimmten Voraussetzungen davon, dass es gerade sehr nahe sei. Das ist spannend. Das Reich Gottes, es ist also offensichtlich weit entfernt und zum anderen auch gleichzeitig zum Greifen nahe. So ist das Reich Gottes, wie vormals beschrieben, wirklich beides. Es ist unsere Heimat für die Ewigkeit und gleichzeitig aber auch bereits im Hier und Jetzt als ein Hoheitsgebiet des Heiligen Geistes in dieser Welt erfahrbar. Eben wie das Botschaftsgelände in dieser Welt. Dazu heißt es in Lukas 17, Vers 20 und 21, da er aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig, in euch. Das Reich Gottes ist eine neue Wirklichkeit, durch die sich unter anderem auch unsere Wahrnehmung verändert. Man sagt ja nicht umsonst, ich sehe plötzlich alles mit anderen Augen. Somit beinhaltet das Reich Gottes letztlich beides. Zum einen ein Stück Himmel im Hier und Jetzt auf Erden und zum anderen aber auch diese wunderbare Perspektive für die Ewigkeit, in der alles nach den Gesetzen der Liebe Gottes geschehen wird. Trotz aller Unvollkommenheit können wir gleich jetzt damit anfangen, Botschafter dieses Königsreichs zu sein. Das Reich Gottes ist keine weltfremde Flucht vor der Wirklichkeit, sondern vor allem der Auftrag an uns, hin zur Veränderung der Wirklichkeit im Sinne Gottes, des Vaters, der Liebe. Das Reich Gottes ist somit zunächst einmal gelebte Gerechtigkeit, gelebter Frieden und gelebte Nächstenliebe. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens. In unserer Mitte lebt es schon ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus, Gottes Sohn, heißt es dazu in einem Lied von Albert Frey. Und dieses Stück vom Himmel, vom Reich Gottes, sind wir, bist du, berufen, hier und heute auf diese Erde zu holen. Vater, zu uns komme dein Reich. Amen.